Es ist heute ein ganz besonderer Tag für euch als Gemeinde und es tut einfach gut zu sehen und zu wissen, dass die Gemeinde Jesu wächst. Dass der Bau der Gemeinde Jesu nicht stehen bleibt. Unabhängig von den Umständen, unabhängig von den Zeiten, unabhängig von den Herausforderungen, erfüllt sich das Wort des Herrn Jesus: Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Jesus steht zu seinem Wort. Er sagt: Ich werde meine Gemeinde bauen, ich will meine Gemeinde bauen und nichts wird ihr anhaben. Dieses Wort ist ein tragendes Element, das sich durch nichts zerstören lässt. Ihr Lieben, nichts auf diesem Planeten ist wertvoller oder steht über eine Gemeinde, keine Institution. Die Gemeinde Jesu hat die höchsten und hat den höchsten Stellenwert im ganzen Universum. Wenn es nicht die Gemeinde gäbe, gäbe es auch die Welt nicht mehr. Und alle, die zu ihr gehören, alle zu dieser Gemeinde Jesu gehören, sind ein Teil der himmlischen Einrichtung und sind Stellvertreter Christi auf dieser Erde. Was für ein Privileg, was für eine Botschaft. Lieber Martin, lieber Danny, ihr habt ein besonderes Privileg, aber auch gleichzeitig eine ganz besondere Herausforderung und Aufgabe, der Gemeinde Jesu vorzustehen. Ein bekannter Pastor, den ich persönlich sehr schätze, am Tag seiner Ordination, als er zum Pastor in der Gemeinde eingesegnet wurde, nachdem die Veranstaltung zu Ende war, kam ein Mann auf ihn zu und sagte zu ihm, nicht unbedingt vielleicht aufbauend, aber er sagte Folgendes: Ab heute bist du der Abtreter oder der Fußabtreter der Gemeinde. Ich glaube, dass dieser junge Pastor in dem Moment vom Heiligen Geist so erfüllt war, er sagte: Das stimmt nicht. Wenn ich den Gemeindemitgliedern rechtzeitig die Füße wasche, haben sie keinen Grund, an mir ihre Füße abzutreten. Es ist nicht immer einfach, sich zu beugen und einander die Füße zu waschen. Denn wir neigen ja eher, dazu sind wir doch ehrlich, einander die Köpfe zu waschen, oder? Ein Bibelschüler absolvierte sein Bibelstudium und hält auf der Abschlusskonferenz, hält er seine letzte Rede und man merkt einfach, er ist voller Elan, voller Hingabe und hat ein brennendes Herz für das Reich Gottes und er redet über seine Visionen, über das, was er vorhat, für den Herrn zu tun und so. Und nach dieser Veranstaltung kommt ein alter Greis auf ihn zu und stellt ihm eine Frage. Er stellt ihm eine Frage und sagt: Bist du wirklich bereit, für den Herrn alles zu tun? Der Absolvent bejahte diese Frage und meinte: Denn dafür habe ich doch letzten Endes mein Bibelstudium absolviert und das war mir wichtig. Nein, nein, sagt der alte Greis, das war nicht meine Frage. Und ich möchte auch nicht, dass du diese Frage mir jetzt und hier beantwortest, sondern geh nach Hause und klär das bitte in deinem Kämmerlein vor dem Herrn. Der junge Mann folgt diesem Rat. Er kommt nach Hause, er stellt sich vor Gott auf die Knie, sucht die Stille vor dem Herrn in seinem Kämmerlein und er nimmt ein Blatt Papier, stellt sich auf die Knie und fängt an zu schreiben: Herr, ich bin bereit, dir mein Haus, ich bin bereit, dir mein Auto, bin bereit, dir mein Bankkonto zur Verfügung zu stellen und so weiter. Und er steht so vor Gott und prüft sein Herz und er merkt, Gott schweigt. Irgendwie fühlt er nicht so die Erfüllung bei dieser Antwort. Er knüllt dieses Blatt Papier zusammen und wirft es in den Papierkorb, nimmt ein sauberes Blatt Papier und fängt an zu schreiben. Und er merkt, in diesem Prozess wird es immer persönlicher und immer intensiver. Und er sagt irgendwann mal: Herr, ich bin sogar bereit, dir meine Frau zu geben. Ich bin bereit, dir meine Kinder zur Verfügung zu stellen. Und zu allerletzt bin ich bereit, dir mein Leben zu geben. Auch hier merkt er irgendwie so das Schweigen Gottes. Gott gibt ihm keine Erfüllung und irgendwie merkt er, er ist, ja, bleibt einfach unerfüllt. Und nach einer Weile, da bricht er vor Gott zusammen. Er wirft dieses Blatt Papier wieder in den Papierkorb und er nimmt ein sauberes Blatt Papier und legt es auf den Tisch und sagt: Herr, schreibe du. Ihr Lieben, an schönen und an sonnigen Tagen unseres Lebens ist es oft leicht zu sagen: Ich bin wirklich alles bereit, für meinen Herrn zu geben. Viele Diener haben seine Zeit gut angefangen. Sie haben eine gute Ausgangsposition gehabt. Als aber die ersten Schwierigkeiten auf sie zukamen, knickten sie unter der Last zusammen. Es ist nicht immer einfach zu sagen: Herr, schreibe du. Wenn wir mit euch ehrlich sind, behalten wir doch eigentlich die Kontrolle selbst über unser Leben. Irgendwo gehört es zu einem frommen Ton, denn darüber predigen wir: Gott hat die ganze Kontrolle über unser Leben, ja, und wir geben alles dem Herrn ab und so. Aber in Wirklichkeit haben wir die Kontrolle doch selbst in der Hand, oder? Ich habe meine Botschaft heute überschrieben und möchte darüber reden, möchte darauf etwas näher eingehen. Die Qualität der Liebe bestimmt die Qualität meines Dienstes oder des Dienstes. Wir haben in der Schrift eine Reihe von Menschen, die seinerzeit von Gott zum Dienst berufen worden sind. Und wisst ihr, das Gute dabei ist, dass die Bibel nichts verschönert oder nichts vorenthält. Uns werden Dinge manchmal offengelegt, wo ich manchmal sage, diese Person als Diener. Manchmal fragt man sich, was hat Gott sich dabei gedacht, dass er bestimmte Situationen im Leben einiger Diener so detailliert offenbart. Und gerade das, ihr Lieben, gerade das macht Gott sympathisch. Und gerade das gibt meiner Meinung nach den Anreiz, Gott zu dienen, weil Gott von uns keine Perfektion erwartet. Die Bibel legt es offen, wie Gott aus den Scherben des Lebens einiger Menschen sich Diener formt, Diener vorbereitet und sie zu einem großartigen Segen macht. Ich möchte heute auf eine Begebenheit kurz eingehen und darauf meine Botschaft aufbauen. Nachdem Jesus auferstanden war und es war noch alles unruhig in Jerusalem, und diesmal ist eine ganz andere Situation in einer ganz anderen Form, begegnet Jesus seine Jünger. Petrus hat plötzlich die glorreiche Idee, wieder mal nach all dem, was er so erlebt hat, fischen zu gehen, seinem alten Beruf nachzugehen. Einige Jünger schließen sich ihm an und gemeinsam machen sie sich ans Fischen, an das Werk, was sie eigentlich von früher kannten. Und die ganze Nacht arbeiten diese Männer, und zwar ohne Erfolg. Kennt ihr das? Man arbeitet, man tut und unterm Strich siehst du eigentlich gar nichts. Du hast all deine Kräfte verbracht und gehst letzten Endes leer aus. Das kann manchmal sehr frustrierend sein, auch im Dienst in der Gemeinde. Gegen Morgen steht Jesus am Ufer und spricht seine Jünger an und sagt: Werft die Netze auf die rechte Seite. Man würde hier vielleicht sagen: Herr, was macht das für einen Unterschied? Wir sind erfahrene Fischer, wir wissen, worum es geht, wir kennen unser Handwerk. Ob die Netze nun auf der linken Seite hängen oder auf der rechten, spielt doch überhaupt keine Rolle. Menschlich gesehen vielleicht. Fachmännisch gesehen vielleicht. Aber hier kommt ein ganz wichtiger Satz. Auf dein Wort hin, Herr, tun wir es. Ich möchte uns an dieser Stelle nicht die ganze Geschichte erzählen, nur vielleicht so ein kurzer Einstieg. Möchte auf das Ereignis danach eingehen und versuche es heute auf den Dienst in der Gemeinde anzuwenden. Nachdem die Jünger ans Ufer mit all den Fischen kommen, sitzt Jesus, so stelle ich mir das Bild vor, jeder hat ja seine eigenen Fantasien, aber so stelle ich mir das vor, sitzt Jesus ganz entspannt dort und bereitet für seine Jünger das Frühstück, in welcher Form auch immer. Gemeinsam genießen sie dieses Mahl und ich weiß nicht, wie die Jünger sich an dem Moment oder in dem Moment gefühlt haben und was sie so gerade gedacht haben. Aber als sie so gefrühstückt hatten und sie so entspannt waren und sich vielleicht zurückgelehnt haben, stellt Jesus an Petrus eine ganz wichtige und entscheidende Frage, die auf den ersten Moment vielleicht nicht so die Tragweite hatte, zumindest für Petrus. Johannesevangelium, Kapitel 21, ab Vers 15. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und hier wird's persönlich. Petrus wurde traurig. Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Schafe. Ich staune über die Fragestellung von Jesus. Jesus fragt hier nicht: Simon, fürchtest du mich? Oder: Simon, was denkst du eigentlich über mich? Oder: Bewunderst du mich? Verehrst du mich? Das waren nicht die Fragen. Es war nicht einmal die Frage des Glaubens. Er spricht nicht: Petrus, glaubst du an mich? Jesus formuliert eine Frage so präzise und so genau, so dass er alle Bereiche des Herzens von Petrus erreicht, nämlich: Liebst du mich? Und zwar mehr als die anderen. Ihr Lieben, die Liebe ist das schönste oder der schönste und der kräftigste Beweis eines frommen Herzens. Liebe ist die herrlichste aller Grundlagen überhaupt und darum der beste Beweis. Mit dieser Frage, mit der Jesus an Petrus herantritt, macht er deutlich: Petrus, ich denke hier nicht an deine Vergangenheit. Ich weiß Bescheid über deine Versagen. Ich weiß zwar von deinem Verrat, als du dich dreifach von mir oder dreimal von mir abgewandt hast oder mich verleugnet hast. Ich weiß zwar von deinem Versagen auf dem See Genezareth, als du übermütig warst und die ersten Schritte auf dem Wasser gewagt hast. Petrus, an dieser Stelle beginnen wir mit dir ganz neu. Ich habe mit dir einen grandiosen Plan und dafür ist die Antwort auf diese Frage der Liebe zwischen uns oder die Verhältnisse zwischen uns beiden absolut entscheidend. Jesus gibt dir, Petrus, zu verstehen, dass die Liebe zu ihm der Nullpunkt ist, auf den sich Petrus erstmal stellen musste. Ich habe das von den Metallern gehört. Ich bin kein Metaller, ich habe davon keine Ahnung. Man sagt, eine CNC-Maschine läuft irgendwie, wird vom Programm gesteuert, und wenn das Programm durcheinander ist, dann gibt es da so einen Begriff Nullpunkt oder so. Eine neue Ausgangsposition. Mit dieser Fragestellung gibt Jesus Petrus zu verstehen, ganz gleich, was in deinem Leben passiert ist, ganz gleich, wie du dich festgefahren hast, ganz gleich, welchen Menschen du begegnest, die Liebe zu mir ist immer die Ausgangsposition. Lieber Martin und Danny, jemand, der auf den Ruf Gottes für so einen wichtigen Dienst mit Ja beantwortet oder Ja gibt, muss lieben. Und zwar, er muss mehr lieben als die anderen. Ihr werdet das in eurem Dienst feststellen müssen, dass in manchen Situationen diese Liebe dermaßen herausfordernd ist. Die dreifache Fragestellung von Jesus an Petrus fordert die vollkommene und die absolute Konzentration und die Aufmerksamkeit. Ich kann mir vorstellen, sollte Jesus diese Frage, liebst du mich, nur ein einziges Mal an Petrus stellen, vom Typ her, wie Petrus so war, so ein Spontaner, so ein, keine Ahnung, hat nicht viel überlegt, hätte er gesagt, ohne lange darüber nachzudenken, Herr, du weißt, dass ich dich liebe und so. Das war sein Wesen. Aber mit der dreifachen Frage stellen holt Jesus den Petrus auf den Nullpunkt. Mit dieser Frage führt Jesus den Petrus an die völlige Kapitulation, wo er nur den Satz über die Lippen bringt, Herr, du kennst mein Herz, du weißt, wie ich eigentlich bin. Du kennst meine Gedanken, du kennst meine Motive, du kennst mein Wesen, du kennst einfach alles. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir Christen oft viel, viel Energie, manchmal zu viel Energie und Kraft aufbringen, um besser dazustehen, als wir in Wirklichkeit sind. Kennt ihr das? Es ist für uns manchmal lange nicht so wichtig, wie Gott über uns denkt, als wie der Nächste, wie der andere über uns denkt. Bloß nicht das Gesicht verlieren. Wir verbringen oft viel Zeit, um unseren äußeren Christen aufzupolieren, um super dazustehen. Gott und den Nächsten zu lieben, gehört oft nur zu einem oder manchmal zu einem guten Ton in unseren Botschaften. Wie es mit der Liebe jedoch in der Wirklichkeit in unseren Herzen aussieht, das ist ein ganz anderes Thema. Jesus stellt Petrus dreimal dieselbe Frage. Petrus, liebst du mich? Lieber Martin und lieber Danny, diese Frage stellt Jesus euch beide heute ganz persönlich. Liebst du mich? Und zwar liebst du mich mehr als die anderen. Liebe Männer, im Laufe eures Dienstes werdet ihr feststellen, dass manche Situationen in eurem Dienst euch so an die Grenzen drängen oder treiben werden, dass ihr diese Frage manchmal nicht so leicht beantworten werdet oder können. Das wusste, glaube ich, Jesus ganz genau, auch bei Petrus. Deswegen diese Frage. Jesus bereitet Petrus für einen grandiosen Dienst, nämlich als Gründer und Leiter seiner Gemeinde vor. Und dafür musste Jesus erstmal diese persönlichen Verhältnisse klären. Für Jesus war es klar, wenn Petrus keine eindeutige Antwort auf diese Frage findet, ist es eine Frage der Zeit, wann dieser Mann wieder einknickt. Manchmal können Menschen sehr grausam sein. Christen können manchmal sehr grausam sein. Gemeinden können sich manchmal zerfleischen untereinander. Und wenn die Verhältnisse zwischen dem Leiter und dem Erzhirten nicht geklärt sind, werden sie eines Tages Schiffbruch erleiden. Es ist eine Frage der Zeit. Liebe Männer, auf diese Frage eine ehrliche und eindeutige Antwort zu geben, ist absolut entscheidend. Denn das ist immer die Ausgangsposition. Wir können Menschen sympathisch finden, wir können Menschen nett finden. Wir können Menschen nett finden, ohne diese Frage beantworten zu müssen. Aber wir können nicht anderen Menschen wirklich lieben und Jesus aus dem Fokus verlieren. Das funktioniert nicht. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 9, er sagt, unser Ziel ist es deshalb, immer zu tun, was ihm, was Christus gefällt, ob wir nun in diesem Körper leben oder ihn verlassen. Paulus fokussiert sich hier ausschließlich darauf, das zu tun, was Christus gefällt. Das ist etwas, was kein Selbstläufer ist. Paulus gibt damit zu verstehen, es erfordert eine bewusste Entscheidung und Mühe, sein Ziel ständig auf Christus oder die Augen immer auf Christus zu halten. Mit anderen Worten sagt Paulus, ich muss immer zurück auf den Nullpunkt. Ich muss immer wieder zurück auf die Ausgangs- oder zu der Ausgangsposition. Unsere erste Priorität ist nicht, Menschen für Jesus zu gewinnen. Das ist nicht die erste Priorität. Unsere erste Priorität ist nicht, Gemeinden zu gründen, nicht irgendwelche Programme zu organisieren, sondern das Wichtigste steht immer sowohl für die Leiter als auch für ein jedes Gemeindemitglied, für einen jeden Christen, immer wieder die Verhältnisse zwischen mir und meinem Retter zu prüfen. Wo stehe ich? Ich durchlebe zurzeit eine Phase, in der Jesus mir persönlich nach 18 Jahren erfolgreichen Dienstes diese Frage stellt. Hast du mich lieber als die anderen? Ich muss gestehen und ich muss euch ehrlich antworten, als ich seinerzeit ganz jung im Dienst war oder gerade berufen worden bin, wenn man mir persönlich in dem Moment die Frage stellen würde, ob ich Jesus lieb habe, würde ich wahrscheinlich ohne lange zu überlegen diese Frage mit einem Ja beantworten. Heute muss ich gestehen, es fällt mir nicht leicht, diese Frage eindeutig zu beantworten. Manch eine Situation in meinem Dienst zwingt mich heute auf den Nullpunkt und es ist nicht leicht. Wenn Menschen in dein Leben treten, die in deinen Dienst reingrätschen und der Konflikt, der spitzt sich dermaßen an, dass man irgendwann gehen muss, beantwortet sich diese Frage nicht so leicht. Und in dieser Situation und in diesem Moment, wo man sich gerade befindet, da steht man frontal Jesus gegenüber und Jesus richtet an dich diese Frage und sagt, liebst du mich mehr als die anderen? Ihr Lieben, wenn unsere Arbeit fehlschlägt, liegt es nicht an mangelnder geistlicher Erfahrung, sondern daran, dass wir uns nicht darum bemühen, das Ziel, und zwar das richtige Ziel, im Auge zu behalten. Liebe Männer, diese Analyse benötigen wir immer. Paulus war wie ein Musiker, der nicht den Applaus vom Publikum erwartete, sondern sein Fokus war einzig und alleine auf den Dirigenten. Für Paulus war das absolut klar. Wenn sein Fokus auch im Geringsten vom Dirigenten abgelenkt wird und er sich auf das Publikum fokussiert, kann es dazu führen, dass Gott ihn von weiteren Diensten ausschließen würde. Paulus ermutigt den jungen Ältesten, den Timotheus, einzig und alleine auf Christus gerichtet zu bleiben. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 15, da gibt er dem jungen Timotheus, dem jungen Ältesten, einen ganz, ganz tollen Rat und er sagt, strebe danach, dich vor Gott als guter Arbeiter zu bewähren, der sich nicht zu schämen braucht und der das Wort der Wahrheit kompromisslos predigt. Paulus sagt, setze es dir zum Ziel, danach zu streben, ein guter Arbeiter und zwar nicht vor den Menschen, sondern vor Gott zu sein. Es ist absolut entscheidend. Es gibt eine Fabel, eine ausgedachte Geschichte. Ein Gutsherr besaß in seinem großen Anwesen ein Chamäleon. Dieses Chamäleon hatte sein Revier und wurde bestens versorgt und jeder hatte so seine Freude, seinen Spaß dabei. Und eines Tages entwischte das Chamäleon aus seinem ihm vertrauten Umgebung und machte sich so auf Erkundungsreise in dem Riesenanwesen, bis es plötzlich in dem Büro oder in dem Office des Gutsherrn landete und dort war ein großer, ein total bunter Teppich ausgerollt. Nun, bekanntlich passt sich ja ein Chamäleon immer seinem Untergrund an und das Chamäleon, das versucht sich mit aller Kraft dem Untergrund anzupassen, jeder Farbe gerecht zu werden irgendwie und strengt sich dermaßen an, dass es vor Anstrengung platzte. Das ist nur eine, wie gesagt, eine ausgedachte Geschichte. Leider wiederholt sich diese Geschichte im Leben vieler Menschen, auch im Leben vieler Diener in der Gemeinde. Man versucht, irgendwie allen recht zu tun, um irgendwie bei allen gut dazustehen. Man tut alles dafür, um die Sympathie der Gemeinde irgendwie zu gewinnen. Das ist eine Frage der Zeit, wann man platzt. Paulus sagt, strebe danach, dich vor Gott als guter Arbeiter zu bewähren. Mit anderen Worten, fokussiere dich einzig und alleine auf Christus und deine Beziehung zu ihm. Menschen werden immer unterschiedlich denken. So viele Gemeindeglieder, wie es in der Gemeinde gibt, so viele Meinungen gibt es. Und jeder denkt so scheinbar richtig. Menschen werden immer unterschiedlich auf uns reagieren, auf uns als Leiter, auf euch als Leiter werden Menschen immer unterschiedlich reagieren. Heute sind sie nett und freundlich und so und applaudieren und stehen voll hinter euch. Aber wehe, ihr tut etwas, was so nicht in deren Kram passt. Und schon ist man unten durch. Liebe Brüder, wer Gott dienen will, muss so selbstständig sein, dass es ihm gar nicht auffällt, wenn er alleine dasteht. Am Anfang des Christenlebens gibt es Enttäuschungen. Menschen, an denen wir uns vielleicht orientiert haben, verlassen uns manchmal. Und solche, die zu uns gehalten haben, wenden sich plötzlich ab. Daran müssen wir uns gewöhnen, dass wir nicht einmal merken, wenn wir auf uns selbst gestellt sind. Paulus war auch seiner Zeit enttäuscht. Und man merkt es im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 16 und 17. Da sagt er, als ich das erste Mal dem Richter vorgeführt wurde, war niemand bei mir. Alle haben mich im Stich gelassen. Ich hoffe, es wird ihnen nicht angerechnet werden. Und jetzt kommt das, worauf ich den Akzent setzen möchte im Vers 17. Da sagt er, doch der Herr stand mir bei oder stand mir zur Seite und gab mir Kraft, sodass ich die Botschaft predigen konnte und alle Völker es hörten. Und er rettete mich vor dem sicheren Tod. Lieber Martin, lieber Danny, es geht heute letzten Endes um euch, zumindest heute. Verlasst euch nie auf Lichter, die ausbrennen. Wenn ihr das tut, werdet ihr eines Tages im Dunkeln stehen. Jesus sagt, ich bin das Licht. Das Licht, das nie ausgeht. Das musste Paulus in seinem Werdegang auch lernen. Das habe ich persönlich in meinen all den Dienstjahren lernen müssen. Und durch diese Schule werdet ihr, liebe Männer, auch gehen müssen. Als ich vor 16 Jahren zum Gemeindepastor ordiniert wurde, kam nach dem Gottesdienst mein guter Freund, den ich sehr schätze, mit dem ich heute noch sehr eng befreundet bin. Und er sagte zu mir einen folgenden Satz. Peter, jede Stütze, die in deinem Leben an die Stelle Gottes treten wird, wird Gott dir wegnehmen. Ihr Lieben, ich habe diese Situation im Laufe meines Dienstes einige Mal erleben müssen. Es war für mich persönlich ein sehr harter und ein sehr herausfordernder Weg. Und immer dann haben wir eine neue Gelegenheit, und zumindest hatte ich damals eine neue Gelegenheit, auf den Nullpunkt zurückzukommen, wo Jesus mir die Frage stellte, hast du mich lieb? Wenn Menschen weggehen, die uns wichtig sind, sind wir traurig, bis wir erkennen, dass unser Fokus wieder auf Christus gelenkt werden soll. Als vor 16 Jahren meine Frau und mich Gott einfach in die Gemeindegründungsarbeit berief, hatten wir seinerzeit einen sehr schönen, einen tollen Gemeindegründungs- oder ein Gründungsteam, mit dem wir den Dienst starten wollten oder haben auch gestartet. Und als alles geplant war, alles war fertig und wir standen eine Woche vor dem offiziellen Gottesdienst, vor dem Eröffnungsgottesdienst, bekomme ich plötzlich eine E-Mail von einem meiner engsten Mitarbeiter, der mir eine E-Mail mitteilt, Peter, wir werden uns dieser Gemeinde nicht anschließen. Ich muss euch sagen, ich stand wie gelähmt. Ich dachte, das kann einfach nicht sein. Das war eins der Säulen der Gemeinde. Ich geriet erstmal in Panik und wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte. Und in diesem Moment habe ich irgendwie so gefühlt, als würde Jesus sich vor mir stellen und mir persönlich die Frage stellen, baue ich die Gemeinde oder du? Nach ein paar Jahren des Gemeindelebens erlebte ich eine ähnliche Situation, wo einer meiner engsten Mitarbeiter, der zum Ältesten kandidierte, plötzlich aus der Gemeinde ging. Und ich hatte damals gesagt, und ich habe das hier und da so im Mitarbeiterkreis gesagt, wenn diese Person irgendwann mal aus der Gemeinde geht, kann man den Laden schließen. Ich weiß, es klingt brutal. Dieser Mann ist gegangen und die Gemeinde wuchs weiter. In solchen Momenten steht Jesus vor uns persönlich und richtet an uns die Frage, hast du mich lieb? Und zwar hast du mich lieber als die anderen? Liebe Gemeinde hier in Marienheide, vor dieser Herausforderung steht ein jeder Christ, der sich bewusst für den Weg des Dienstes entscheidet. Jemand, dem der Auftrag Jesu nicht wichtig oder unbedingt interessant ist, muss sich wahrscheinlich mit dieser Frage nie auseinander und befassen müssen. Denn er lebt einfach so, irgendwie so von einem Tag in den anderen hinein, ohne wahrscheinlich großartige Kämpfe. Aber diejenigen, die zu Gott Ja sagen, egal in welcher Form du leitest oder dienst, du wirst eines Tages vor dieser Frage stehen, wo Jesus frontal vor dir steht und dir persönlich diese Frage stellt, hast du mich lieb? Liebe Männer, Heute stellt Jesus euch beiden die Frage. Und ich hoffe, dass das die Ausgangsposition ist bei euch. Angesichts der unglaublichen Herausforderungen der Gemeinde Jesu vorzustehen, dürft ihr in eurem Herzen eine aufrichtige Antwort geben. Liebst du mich? Und zwar liebst du mich mehr als die anderen. Von diesem Punkt beginnt euer Dienst. Im Laufe eures Dienstes werdet ihr feststellen, dass die Liebe zu Christus euch permanent durchtragen wird. Fakt ist, ihr werdet die Menschen auf Dauer in der Gemeinde ohne diese Liebe niemals lieben können. Man kann eine Zeit lang die Gemeinde vielleicht mit Angst leiten. Man kann die Gemeinde autoritär leiten. Man kann eine Gemeinde eine Zeit lang wirklich vielleicht, keine Ahnung aus welchen Beweggründen, leiten. Aber man kann sie nicht auf Dauer ohne Liebe führen. Liebe Gemeinde, vielleicht ein paar Sätze, ein paar Worte an euch als Gemeinde hier vor Ort. Das, was Burkhard auch kurz gesagt hat in seiner Begrüßung oder in seiner kurzen Ansprache: Martin und Danny werden Fehler machen in ihrem Dienst. Sie sind jung, vielleicht unerfahren. Sie werden Fehler machen in ihrem Dienst. Ich flehe euch einfach an, erlaubt ihnen Fehler zu machen. Lasst es zu, dass sie Fehler machen. Bitte macht ihnen das Leben nicht zur Hölle. Wie viele Leiter, wie viele Hirten, wie viele Ältesten der Gemeinde sind einfach kaputt gegangen, weil sie eines Tages unter die Räder der Gemeindeglieder gekommen sind und einfach den Druck nicht mehr halten konnten. Bitte schont sie, betet für sie, ladet sie zu Besuch ein, lobt sie, ermutigt sie. Ein Pastor einer Gemeinde, ein langjähriger Pastor einer Gemeinde, sagte mal zu mir persönlich: Wenn die Gemeinde nicht tadelt, ist es schon Lob genug. Was für ein Blödsinn. Diener brauchen Anerkennung von der Gemeinde. Sie brauchen eine Bestätigung. Bitte schenkt ihnen diese Anerkennung. Liebt sie bitte. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Martin, liebst du mich mehr, fragt Jesus. Danny, diese Frage richtet doch Jesus an dich. Liebst du mich mehr als die anderen? Oh, ich wünsche euch so sehr, dass euer Fokus in eurem Dienst in der Zukunft für diese Gemeinde immer wieder auf Christus gerichtet ist. Dass ihr immer wieder auf Jesus ausgerichtet seid. Möge der Herr euch wirklich diese Gnade geben. Hebräer Kapitel 12, Vers 2. Da sagt der Schreiber: Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Möge das eure Losung sein. Der Herr segne euch. Amen.